Deine Rechte wird mich fassen. Und spräche ich nur, Finsternis möge mich verbergen und Tod und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde leuchten wie der Tag und die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildest meine Nieren. Du hobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl. Lieben, wir dürfen doch tatsächlich immer wieder staunen. Der Herr hat uns mehrere Kinder geschenkt, und ich muss sagen, so ein kleines, auf die Welt gekommenes Babylein ist für mich immer wieder ein Wunder. Wenn man diese kleinen Fingerlein ansieht und wenn man das ganze kleine Menschlein so ansieht, es ist schon alles vorhanden. Es fehlt nichts, nur es muss noch wachsen und sich entwickeln. Aber wie kostbar ist es doch. Es hat einmal einer ausgerechnet, und das stimmt, das merken wir ja auch schon in der Medizin. Wenn die Medizin, die Technik, das alles übernehmen müsste, da müsste jeder von uns eine große Fabrik haben. Das merken wir schon an der Dialyse, ihr Lieben. Was schaffen unsere Nieren in wunderbarer Weise, ohne dass wir das merken, Tag und Nacht? Wir merken das erst, wenn es nicht mehr funktioniert. Oder stellt euch einmal vor, eine Herz-Lungen-Maschine. Natürlich ist es eine gute Sache, wenn es so etwas gibt. Aber stellt euch doch die armen Menschen vor, die an der Lungenmaschine, Herz-Lungen-Maschine leben. Stecker raus, vorbei. Und so könnten wir das anschauen. Es geht ja bis hinein, ihr Lieben, in unser Nervensystem. Wie geheimnisvoll die Schilddrüse arbeitet. Und auch die Nieren, sagen Ärzte, nehmen hier eine ganz besondere Funktion ein. Das hat man noch gar nicht so richtig erkannt. Habe einmal von einem Mediziner gehört, dass in der Bibel die Nieren ganz besondere Rolle spielen würden. Und er hat dann einiges angedeutet. Das merken wir gar nicht. Wir nehmen das alles selbstverständlich hin. Erst wenn es mal nicht mehr so klappt, im Alter oder bei Krankheit, da wundern wir uns, dass es meinetwegen 60, 70, 80 Jahre gut gegangen ist. Und das veranlasst den David zu sagen, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Der Mensch ist ein Wunder Gottes. Und da behaupten die, dass das Wunder Gottes vom Affenabstamm durch Zufall entstanden sei. Das ist sehr, sehr primitiv. Ich war nun 20 Jahre bei Bosch in Stuttgart als Ingenieur beschäftigt, und da habe ich mit vielen, zum Teil sehr netten, zum Teil hochwissenschaftlich gebildeten Leuten zu tun gehabt. Und da sie natürlich auch mit uns dann Geschäfte machen wollten, waren sie natürlich sehr entgegenkommend, und hat keiner gelacht, wenn wir dann nachmittags zum Essen ausgegangen sind, unsere Gäste waren, dass ich dann auch gebetet habe, leise im Tisch, und ihnen dann bei der Gelegenheit auch einmal gesagt habe, warum ich bete, dass ich dem Herrn Jesus gehöre, dass ich gläubig bin. Da hat keiner einen Witz gemacht oder abfällig gesprochen. Erstens mal waren die Leute zu gebildet und auch zu klug. Aber wenn ich dann einmal auf die Evolution zu sprechen kam, da habe ich festgestellt, dass sie da plötzlich nicht mehr meiner Meinung waren. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dass sie ein Geschöpf Gottes sind. Und da habe ich eigentlich immer gedacht, woher kommt es eigentlich, dass solche hochintelligenten Leute, die in der Technik alles wissen und die auch sonst sehr liebenswürdig und humanistisch und ethisch sind, dass die in diesem Punkt, dass es da aushakt. Aber wissen Sie, da ist mir das sehr bald klar geworden. Wenn nämlich ein Mensch glaubt, dass er ein Geschöpf Gottes ist, dann muss er logischerweise auch annehmen, dass er einmal von diesem, seinem Schöpfergott, zur Verantwortung gezogen wird. Dass Gott Rechenschaft von seinen Werken verlangen wird. Es heißt ja, dass Gott ohne Anschauen der Person absolut gerecht richtet. Wisst ihr, Gott manipuliert nicht. Gott ist absolut gerecht in aller seiner Beurteilung. Und da er allwissend ist und allmächtig ist, kann er ja auch alles so leiten, wie er es haben will. Gott manipuliert uns aber nicht. Er zwingt uns auch nicht. Er straft dann, wenn es notwendig ist, uns wieder auf den rechten Weg zurückzubringen, ja. Er versucht mit allen, die ihm als richtig erscheinenden Möglichkeiten, uns darauf aufmerksam zu machen, wenn wir auf einem falschen Wege sind. Er sorgt dafür, dass wir aufgefordert werden, kehre um. Aber er zwingt uns dazu nicht. Sehen Sie, wenn man aber nicht an Gott glauben will, dann ist es doch viel einfacher, man glaubt an die Evolution. Denn dann gibt es keinen, vor dem er verantwortlich ist. Denn der angebliche Urang-Utang-Urgroßvater, der wird mich nicht einmal fragen, ob ich treu meinen Weg gegangen bin, ob ich ehrlich war, ob ich in der Ehe treu war, ob ich mit meinem Vermögen ehrlich war oder ob ich ein Betrüger war, ob ich gelogen habe. Das interessiert doch den Urang-Utang nicht. Und so ist es schon logisch, dass sie sagen, es ist viel einfacher, wenn ich mich entscheiden muss, glaube ich an einen Schöpfergott oder glaube ich an den Zufall der Evolution, mich dafür zu entscheiden. Aber wir sehen doch aus diesem 139. Psalm, es ist doch das Wort Gottes, wie Gott sich um alle diese Dinge kümmert und wie wunderbar er uns gemacht hat. Normalerweise müsste jeder Mediziner, so habe ich manchmal so den naiven Gedanken gehabt, jeder Mediziner müsste eigentlich ein gläubiger Mann sein, wenn er mit der Wunderwelt der Medizin und des Menschen so vertraut ist, dass er die alles so kennt. Die ganzen Nöte, die ganzen Krankheiten, aber dann auch erleben darf, wie manches geheilt wird und wie das Leben entsteht und alles. Aber einer der großen Ärzte, Virchow, Anfang des letzten Jahrhunderts, der hat einmal gesagt, ich habe so vielen Menschen sexiert, aber ich habe noch nie eine Seele in ihm gefunden. Ja, wisst ihr, das ist auf der anderen Seite wieder sehr traurig, dass so hochintelligente Leute manchmal in der Beziehung so naiv sind. Und deshalb habe ich an und für sich von diesen hohen Leuten eigentlich auch nur deshalb eine Achtung, weil es heißt, Ehre, wem Ehre gebührt. Aber auf dem geistlichen Gebiet ist da oft eine erschreckende Unkenntnis. Da ist oft einmal ein total ungebildetes Mütterlein, die an den Herrn glaubt und an die Bibel glaubt, hat mehr Herzensbildung als viele andere der klugen Leute. Das sagt uns das Wort. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Die Urform sahen dich deine Augen, schon als Embryo. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Liebe, wir können nun nicht alle Verse betrachten, aber das steht fest. Das Geheimnis finden wir schon in Epheser 1. Vor Grundlegung der Welt sind Kinder Gottes auserwählt. Das können wir nicht begreifen. Aber Gott wusste schon, wer diese Botschaft seiner Liebe im Glauben annimmt, der diese Auserwählung festmacht, wer Vertrauen hat zu ihm. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit, und es gibt auch im Grunde genommen bei Gott keine Zukunft. Das sind so Begriffe, die wir mit unserer Zeit haben. Das, was vergangen ist, liegt hinter uns. Das, was wir jetzt erleben, ist Gegenwart. Und das, was vor uns liegt, das ist Zukunft. Gott übersieht alles auf einmal. Das können wir uns nicht vorstellen, aber so ist es. Lesen wir einmal Sprüche 8. Da heißt es, das Wohlgefallen Gottes und des Sohnes war bei den Menschenkindern, obwohl damals die Welt noch nicht entstanden ist. Lieben, die Gemeinde Jesu, die Gemeinde des lebendigen Gottes, ist die Schöpfung von den Uranfängen. Im Herzen Gottes hatte sich Gott vorgenommen, bevor diese Welt geschaffen wurde, dass es eine Gemeinde Jesu geben sollte. Das Lamm Gottes von Ewigkeit her vor den Uranfängen berufen zum Opfer zur Erlösung der Welt. Für Gott war der Sündenfall im Paradies keine Überraschung. Für Gott war Golgatha nicht die Katastrophe, dass er gesagt hat, jetzt habe ich gescheitert, bin ich gescheitert. Für Gott wird das tausendjährige Reich keine Sache sein, wo er sagt, das kommt ganz anders, als ich es will. Nein, die ganzen 7 Jahrtausende der Menschheitsgeschichte sieht Gott schon jetzt total in der ewigen Gegenwart. Und deshalb brauchen wir auch gar keine Angst zu haben, auch nicht als Christen vor allen Dingen, dass in dieser Welt etwas geschehen würde, was Gott nicht will und was Gott nicht zugelassen hat. Natürlich wissen wir nicht alles, was kommt, aber wenn wir einmal die Offenbarung lesen, dann werden wir erkennen, wie es mit dieser Welt sein wird. Die große Drangsalzeit, die wird kommen. Die Menschen werden einmal erkennen, dass die Bibel recht hat. Irret euch nicht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und da wir durch Sünde und Not und Ungehorsam das Gericht säen, wird es kommen. Aber auf der positiven Seite sieht Gott schon jetzt seine Gemeinde und sieht die Kinder Gottes, die Vertrauen haben zu ihm, die aufgrund des Evangeliums durch den Geist Gottes sich haben überführen lassen von der Sünde. Und das tut Gott bei jedem. In Hiob 33 heißt es, das tut Gott 2 oder auch 3-mal, dass er den Mensch warne, bevor er in die Grube fahre. Es geht keiner ungewarnt in die Ewigkeit. Gott offenbart sich, ich habe das schon einmal ausführlich erklärt, schon alleine in der Schöpfung. Und wenn man so ein kleines Kindlein sieht, von dem es hier die Schrift spricht, da muss man doch sagen, es ist doch naiv zu sagen, das ist alles durch Zufall entstanden. Was entsteht denn heute durch Zufall im Guten? In der Natur entwickelt sich nichts, aber auch gar nichts von selber zum Guten. Wenn man die Natur machen lässt, dann wird es zum Urwald. Erst durch die Züchtung des Menschen, durch die Arbeit, werden aus einem kleinen Röschen einen wunderbaren großen Rosenstock. Lässt man den Rosenstock aber machen, was er will, dann sind es nach 10 Jahren wieder Heckenrosen. Es ist doch alles nur durch Entwicklung, göttliche Entwicklung gekommen und nicht durch Zufall. Wie gewaltig sind deine Gedanken? Wollte ich sie erzählen, wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wir können nicht alles erkennen, aber wir können das, was Gott uns geoffenbart hat, aufnehmen und dankbar sein. Dann kommt noch eine Aussage, die natürlich typisch alttestamentlich ist. Es ist die Abrechnung mit den Gottlosen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen. Da müssen wir eben sehen, dass David noch unter dem Prinzip des Gesetzes stand. Auge um Auge, Zahn um Zahn. David war so mit Gott verbunden, dass er die hasste, die Gott hassen. Nun sollen wir nicht die Menschen hassen, sondern die Sünde. Und wir vom Neuen Testament her, wir wissen, dass nicht wir richten und beurteilen, sondern dass Gott das tut. Aber auch wir sollten erkennen, die Sünde hassen in unserem eigenen Leben, das ist entscheidend. Nicht so sehr bei dem anderen das sehen und verurteilen, sonst kommen wir sehr leicht in einen Richtgeist hinein und der ist in der Gemeinde oft einmal eine große Not. Man schaut alles von sich aus an, sieht die Fehler am anderen, sucht den Balken den Splitter beim anderen und der Herr Jesus sagt, und den Balken in deinem eigenen Auge, den sehen sie nicht. Deshalb sollen wir hier außerordentlich vorsichtig sein. Und zum Schluss kommt der Psalmist noch zu dieser wunderbaren Aussage. Und hier sehen wir eben die Aufrichtigkeit des Herzens bei David. Wer von uns hat schon den Mut, Gott zu bitten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Auch die unerforschten, auch die unbekannten Sünden möchte David haben, dass sie aufgedeckt werden. Und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und dann schließt dieser Psalm mit dem wunderbaren Bitte, und das wollen wir mitnehmen, und leite mich auf dem ewigen Wege. Dazu noch ein Parallelpsalm aus Psalm 27, 11. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf rechter Bahn. Nun haben wir in der Betrachtung von den Psalmen von verschiedenen Seiten gespürt, wie Gott uns tatsächlich führen und leiten will. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das im Vertrauen, im Glauben annehmen. Dass wir eben nicht nur Hörer des Wortes sind, das ist schon kostbar, wenn wir das sind, aber wir müssen auch Täter werden. Und so wollen wir doch ganz neu in unserem Glaubensleben mitnehmen, dass wir auf diesen Herrn vertrauen. Und wo wir auch stehen mögen, auch die Einsamen, die Witwen und die Waisen, sie dürfen wissen, sie sind nie verlassen. Der Herr kümmert sich um jeden einzelnen von uns. Und weil er unser Herz kennt und unsere Umstände kennt, wird er immer uns helfen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Ihr Lieben, es gibt keine Not auf dieser Erde, die so groß wäre, dass Gott nicht helfen könnte. Und deshalb ist ja das Wort auch so kostbar, dass es sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er ist besorgt um uns. Und wir Kinder Gottes haben es in dieser Hinsicht ja noch viel, viel besser. Wir wissen ja, dass Gott angefangen hat, vor Grundlegung der Welt sich mit uns zu beschäftigen. Er hat uns auserwählt in dem Geliebten. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Und wir haben einen Vater, der für uns vollkommen sorgt. Einen Vater, der allmächtig und der allwissend ist. Und der völlig barmherzig ist. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Und deshalb ist sein Weg der allerbeste. Und deshalb wollen wir uns neu ihm und seiner Gnade anvertrauen. Eine Schwester hat vorhin gesagt, sie hätte noch einmal in einer stillen Stunde die ganzen Psalmen gelesen und sie sei dadurch sehr ermutigt worden. Ich möchte sagen, das ist auch für uns eine Möglichkeit. Ich erkenne immer wieder, dass wir gerade aus den Psalmen, aus dem Zeugnis der Menschen, die Fleisch und Blut waren wie wir, so viel lernen können. Wir können lernen, was sie falsch gemacht haben, aber wir sollen lernen, in allem auf den Herrn zu vertrauen. Und das ist so unendlich wichtig, dass wir das tun.